sein zu dürfen und vor allen Dingen freue ich mich sehr, euch meinen Mann vorstellen zu dürfen. Sven.
Hallo, ich bin sehr glücklich, von hier, zu singen. Und ich heiße Josué, auf Deutsch Joshua. Joshua. And yeah, nice to meet you.
Ja, ich denke, mich kennen noch alle, hoffe ich zumindest, dass ihr mich in einem Jahr noch nicht vergessen habt. Näher dran? Mhm. Okay, ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Danke, dass wir hier sein dürfen und dass wir ja, mit euch teilen dürfen, was wir so ein bisschen erlebt haben. Ich werde versuchen, das so kurz wie möglich zu halten. Okay, aber in einem Jahr passiert natürlich schon einiges. Also werde ich euch eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was es Neues aus Mexiko von uns gibt. Also, als erstes natürlich das große Event des Jahres war unsere Hochzeit. Und da hatten wir, ja, ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht, ich dachte, ihr wollt die bestimmt sehen. Ganz schnell einmal durch. Und wir hatten ganz besondere Ehrengäste aus Stadthagen. Gudrun und Jürgen waren auch dabei. Danke, dass ihr eure Repräsentanten geschickt habt. So, da, die waren auch unsere Paten. Da ist es üblich, dass so Paten für verschiedene Sachen sind. Da kommen sie gerade. Ja. Danke, dass ihr da wart, Gudrun und Jürgen. Das war wirklich eine Ehre für uns. Wir haben uns sehr gefreut. Und so haben wir ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ihr als Gemeinde auch ein bisschen dabei wart. Das machen wir. Ja, wir haben viel Spaß gehabt. Okay, gut. Also das war natürlich... Ja, das ist okay. Das ist okay. Ja, also die Hochzeit hat natürlich viel Zeit eingenommen, Planung. Ich meine, wer schon mal geheiratet hat, der weiß das. Und deswegen waren wir viel damit beschäftigt bis August. Das war am 4. August. Und ja, seitdem versuchen wir uns ein bisschen ans Eheleben zu gewöhnen. Das klappt bis jetzt ganz gut, da sind wir ganz dankbar für. Und ja, natürlich haben wir sonst auch viele andere Sachen noch, die wir machen. Einmal kurz für die, die es vielleicht noch nicht wissen oder ja, wo ich das vielleicht noch nicht so genau erklärt habe. Also wir sind sozusagen mit, sage ich mal, drei verschiedenen Organisationen unterwegs. Ich bin bei der Kontaktmission für 11 Stunden die Woche angestellt und ja, und ich habe sozusagen von Ihnen die Freiheit aus, mit den Organisationen zusammenzuarbeiten, mit denen ich halt möchte. Und das sind sozusagen diese drei. Einmal MOVEIN. Das ist eine Bewegung, die Christen dazu ermutigt, in arme, unerreichte und also urbane Viertel zu ziehen. Erzähle ich gleich ein bisschen mehr drüber. Dann haben wir Camino de Vida. Das ist unsere Gemeinde in Mexiko. Ganz liebe Grüße aus Camino de Vida, Weg des Lebens übersetzt. Ja, das ist die Gemeinde, in der Josué arbeitet. Und dann bin ich als Volontärin auch noch bei der Lausanne-Bewegung ein bisschen aktiv. Also erstmal zu MOVEIN. Also Josué arbeitet 20 Stunden die Woche praktisch für die Gemeinde. Er arbeitet da in der Verwaltung hauptsächlich. Und ja, aber da gibt es, wenn man in der Gemeinde in der Verwaltung arbeitet, dann kommen da ganz viele andere Sachen noch zu. Ne? Also ziemlich vielfältig. Und 20 Stunden die Woche arbeitet er für MOVEIN. Und zwar repräsentiert er diese Bewegung, diese Organisation in ganz Lateinamerika. Und zwar, das heißt, er versucht halt Menschen dazu zu mobilisieren, das zu machen, in arme Stadtviertel zu ziehen. Und natürlich wollen wir nicht nur die Menschen dazu bringen, das zu machen, sondern wir wollen das auch selber machen. Das heißt, wir waren in den letzten Monaten aktiv auf Suche. Das war alles ein bisschen kompliziert, erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber das ist so dieser Teil der Arbeit. Und da unterstütze ich ihn natürlich bei. Und wenn wir in einem armen Stadtviertel wohnen, ja, dann betrifft mich das natürlich auch jeden Tag. Genau. Und mit Lausanne, ich hatte das, glaube ich, erzählt, bevor ich ausgereist bin, da geht es um internationale Studentenarbeit. Und da haben sie mich gebeten, halt sie zu unterstützen, so ein bisschen beim Networking und auch in Lateinamerika halt, sage ich mal, Menschen zu finden, die das machen wollen und die unterstützen, da die Verbindung herzustellen. Also das ist ein bisschen so das, was wir machen. So. Ja, das ist das, was ich gerade erzählt habe. In Camino de Vida, wie gesagt, macht Josué halt die Verwaltung und predigt öfter mal Hauskreise und all solche Sachen. Und eine der neuesten Sachen, die wir vor ein oder zwei Monaten angefangen haben, es gab nicht direkt einen Zweig der Gemeinde, die jetzt so Straßenevangelisation gemacht haben. Und das haben wir jetzt angefangen. Da hatten wir bis jetzt zwei Aktionen. Und zwar einmal sind wir ins Krankenhaus gegangen, beziehungsweise nicht ins Krankenhaus, sondern vors Krankenhaus, weil man darf nämlich nicht ins Krankenhaus rein. Und haben da was zu essen verteilt und was zu trinken, weil die Verwandten, die sind da manchmal tagelang, stehen, schlafen auf der Straße oder auf den Bänken, wenn sie Glück haben, auf den Bänken in den Wartesälen, um da ihre Angehörigen zweimal am Tag besuchen zu können. Und da sind wir halt hingegangen, haben denen was zu essen gebracht und haben halt für die gebetet und natürlich für die Kranken auch. Und da ist immer sehr viel Offenheit da und es ist immer so eine sehr gute Möglichkeit, den Leuten von Jesus zu erzählen. Hier ist einmal ein Bild. Guck ich dieses Licht an? Ist das da oben? Ist das so ein Zeiger dran? Ganz vorne? So? Ah, da, genau. Da sind ein paar Leute, das ist ganz nett. Ganz viele Leute aus der Gemeinde, die dann halt auch mitgekommen sind. Da ist Josué, da bin ich. Genau. Und die zweite Aktion war in einem Park, von dem ich euch gleich auch noch ein bisschen erzählen will. Und in diesem Park, das ist so ziemlich direkt bei uns vor der Haustür, da haben wir uns hingestellt mit einem Tisch und haben da angeboten, umsonst Nägel zu lackieren. Und das ist immer eine ganz super Gelegenheit, weil man hat die Leute da halt sitzen, ne, lackiert die Nägel und das dauert halt ein bisschen und dann kommt man gut ins Gespräch. Also das haben wir gemacht und dann hatten wir noch, haben wir ein paar Theaterstücke aufgeführt. Also zwei Theaterstücke hat eine jugendliche Gruppe aufgeführt und wie gesagt, da haben wir auch echt gute Gespräche gehabt, die Leute bleiben stehen, die Theaterstücke sind natürlich evangelistisch und ja, da kommen immer gute Kontakte zustande, die man auch zur Gemeinde anbieten kann und ja, das ist so ein bisschen die Anfänge von diesem Teil, was wir in der Gemeinde machen. Genau, Move-In. Also wie gesagt, Josué arbeitet ja Halbzeit mit ihnen und wir haben halt, ja, wie gesagt, die letzten Monate gesucht, ne, wo wir hingehen. Und dabei hat Gott ein ganz bestimmtes Stadtviertel uns aufs Herz gelegt. Und das heißt Tepito. Das sagt euch wahrscheinlich nicht so viel jetzt, aber wenn wir den Namen in Mexiko erwähnen, dann sagen alle, was seid ihr verrückt? Weil Tepito hat einen sehr, sehr schlechten Ruf. Also es ist wirklich berüchtigt für hohe Kriminalrate, Drogenhandel, Armut, und ja, für viele andere Sachen. Das ist ein Stadtviertel, das ist so ziemlich im Zentrum der Stadt angebracht. Das ist ein Bild. Hier ist noch, also hier, das sieht man, das ist so ein bisschen von oben, sieht das aus. Das sind so 72 Häuserblocks, in denen vielleicht so 200.000 Menschen insgesamt leben, aber das ist wirklich ein gefürchtetes Stadtviertel und da ist ganz viel Dunkelheit, also wie ihr hier seht. Das ist so der Kult in diesem Stadtviertel. Das ist der Kult an die Santa Muerte, das heißt übersetzt der heilige Tod. Also die beten wirklich den Tod an. Das ist, sage ich mal, so eine Heiligenfigur. Das ist so ein Mischmasch aus den alten Religionen aus Mexiko und Katholizismus. Und das ist sozusagen der Schutzpatron der Drogenhändler, der Räuber, der Mörder. Und die gehen wirklich zu dieser Heiligen hin und beten halt um Schutz, ja, und kriegen das auch manchmal, ne? Also bei den dämonischen Sachen, die da sind. Und das Bild fand ich ja ziemlich erschütternd, weil man sieht diese kleinen Kinder und der Tod, also die beten wirklich den Tod an. Und das ist etwas, was wirklich sehr stark verbreitet ist in diesem Viertel. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir dahin wollen, weil es ist arm, es ist urban und es ist weniger erreicht. Ich meine, es gibt ein paar Christen, aber nicht so viel und die Dunkelheit herrscht wirklich vor. Und ja, aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist das nicht so einfach, in das Stadtviertel reinzukommen, besonders bei der Überbevölkerung. Und ja, wir haben gesucht und Jürgen und Gudrun haben das ganz nah mitgekriegt, wenn wir mal auf WhatsApp geschrieben haben, aber wir hatten praktisch jemanden aus unserer Gemeinde, aus Camino de Vida, deren Mutter besitzt eine Wohnung in Tepito. Und die wollten wir halt gerne mieten, als wir das rausgefunden haben. Haben wir angeguckt, aber stellte sich dann heraus, dass sie das nicht vermieten wollen, sondern verkaufen. Aber das war uns jetzt ein bisschen zu gewagt. Wir wollten schon erstmal gucken, ob wir das da aushalten und so. Und wir haben natürlich auch kein Geld, jetzt eine Wohnung zu kaufen, so direkt nach der Hochzeit. Ja, aber das war ein ziemliches Hin und Her, weil sie hatten uns einmal zugesagt, ja, ihr könnt das mieten. und dann vielleicht später kaufen oder wenn sich Interessenten finden, dann müsst ihr halt ausziehen. Das hatten sie uns einen Tag gesagt, aber am nächsten Tag haben sie gesagt, so nee, geht doch nicht. Und das war wirklich eine riesen Enttäuschung für uns, weil wir waren uns irgendwie so sicher, dass es in die Richtung geht, weil wir hatten so viele Bestätigungen von Gott vorher auch. Gerade einen Tag, bevor wir uns die Wohnung zum ersten Mal angeguckt haben, hat uns so aus dem Nichts heraus ein Doktor aus meiner alten Gemeinde, in der ich in Mexiko mal war, kontaktiert und hat gesagt, so, ich habe gehört, ihr möchtet nach Tepito ziehen. Und mir liegt es wirklich am Herz, Drogensüchtige zu rehabilitieren und ich habe da Fortbildung gemacht und ich will euch umsonst meine Dienste dafür anbieten. Wenn ihr da irgendjemanden findet in Tepito, der gerne raus möchte, dann helfe ich euch. Ich kümmere mich um alle, bringt mir den und ich mache den Rest. So, ne? Und wir dachten so, boah, das ist echt, das scheint von Gott zu sein. Ja, aber diese Absage dann von der Wohnung, das ist der Ausblick von dieser Wohnung, als wir da drin waren. Ja, das ist so ein bisschen, es ist noch ziemlich am Rande, das ist nicht ganz in der Mitte drin, das wäre dann noch ein bisschen krasser, aber ja. Naja, auf jeden Fall wurde das dann nichts und das war wirklich ein sehr großer Rückschlag für uns. Aber wir haben weiter gebetet und wir haben trotzdem immer noch den Eindruck, dass Gott uns in diesem Viertel haben möchte. Wir sind uns nicht sicher, ob es die Wohnung sein soll. Es kann sich noch ändern, sie haben sie bis jetzt nicht vermietet, vielleicht überlegen sie sich das noch. Aber wir suchen auf jeden Fall und wir sehen einfach immer, dass wieder Gott uns da einfach Leute in den Weg stellt, die daherkommen und da Leute kennen und die uns weiterhelfen wollen. Also es geht weiter, es bleibt spannend. Wir wollen da auch nichts überstürzen, weil wie gesagt, das ist wirklich ein sehr hartes Pflaster. Aber bitte betet dafür, dass Gott die Türen öffnet, wenn das wirklich von ihm ist und ja, dass er uns zeigt, wo genau in Tepito er uns haben möchte. Genau, das ist, sage ich mal so, der Hauptteil zu Moving, aber ich möchte euch noch von zwei Menschen erzählen. Das hat auch ein bisschen was mit Moving zu tun. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich Moving mache. Vor 3 Jahren habe ich im Zentrum von Mexico City für 1 Jahr mit einem Team in Mexiko-Stadt gewohnt, Zentrum, und zwar in einer Gegend, in einer Rotlichtszene sozusagen. Das heißt, da standen ganz viele Prostituierte immer auf der Straße. Und wir sind extra wegen diesen Mädels halt dahin gezogen. Und eine von den Mädels haben wir wirklich erlebt, wie sie sich bekehrt hat und da rausgegangen ist. Und das andere Mädel hat sich nicht bekehrt, aber wir haben eine gute Freundschaftstür aufgebaut. Sie ist mittlerweile auch aus der Prostitution raus. Und das ist für mich so besonders, dass ich jetzt in Mexiko zurück sein darf und dass das irgendwie weitergeht. Und es war wirklich sehr besonders für mich, dass dieses Mädel, Esmeralda, auf meiner Hochzeit war. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sie zum ersten Mal zu mir nach Hause gekommen ist, wo sie teilweise bei mir auf dem Sofa übernachtet hat, nachdem sie auf der Straße gearbeitet hat. Und mittlerweile hat sie halt Omar kennengelernt. Der hat gesagt, nein, ich will nicht, dass du da weiter arbeitest, hat sie rausgeholt. Sie lernt jetzt Friseusin. Seine Eltern haben einen, wie sagt man das auf Deutsch, Tortilleria, also da werden Tortillas hergestellt. Das heißt, sie ist da jetzt raus. Und sie ist sehr interessiert am Evangelium. Sie war letztens mal bei uns zu Hause, weil sie macht halt auch Maniküre und Pediküre und das, da hat man immer auch viel Zeit zu reden. Und ja, das ist wirklich schön zu sehen, dass das Interesse da weiter ist. Sie hat sich vor 3 Jahren nicht bekehrt, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie sich bald bekehren wird. Und da könnt ihr auch gerne mit weiter für beten. So, und dann hatte ich euch ja gesagt, ich wollte euch noch was von diesem Park erzählen. Das ist jetzt der gleiche Park. Und zwar, der ist direkt bei uns vor der Haustür, da wo wir wohnen, das ist jetzt nicht so arm, ist auch nicht das beste Viertel von Mexiko, aber das sehen wir eigentlich so als Übergangslösung erstmal, aber da ist halt dieser Park und dann gehen wir so ziemlich jeden Tag durch. Wir gehen da zum Bus, zur Gemeinde, zum Supermarkt immer durch und dann sind uns irgendwann so ein paar Leute aufgefallen und das Obdachlose, die haben da ihre Matratzen, ihre Sofas. Und die sind unter diesem Dach, was ihr hier seht, da stehen die immer. Und am Tag tun die ganzen Sofas und all ihr Zeugs immer dahin. Also sie sind irgendwie super organisiert und das hat uns irgendwie, das war irgendwie interessant, habe ich gesagt, sowas haben wir noch nie gesehen, dass da wirklich so eine Gruppe Obdachlose zusammen ist und die sind wirklich wie eine Familie und die organisieren sich. Und ja, und dann haben wir gedacht, so, wir wollen da mal hin, wir wollen die kennenlernen. Und dann sind wir an einem Freitag zum Supermarkt gegangen, haben Pizza für alle gekauft und sind dahin gegangen und haben gesagt, wir wollen nicht denen einfach nur das Essen geben, das machen alle, wir wollen uns dann mit denen hinsetzen und mit denen reden. Ja, und das haben wir dann gemacht und das war ganz toll. Also wirklich, die haben sich so gefreut, dass wir ihnen was zu essen gebracht haben und dass wir uns mit ihnen dahingesetzt haben. Ne? Und dadurch haben sich ja, wirklich gute Gespräche ergeben und vor allen Dingen Freundschaften angefangen. Wir dachten nicht, dass das so schnell gehen würde, aber irgendwie 2 Wochen später oder so, es war ziemlich spät, wir kamen von irgendeinem Hauskreis zurück nach Hause, es war vielleicht 10 oder 11 Uhr nachts und da war halt, der heißt Arturo, das ist so ein bisschen der Leiter der Gruppe, der ist uns hinterhergelaufen und hat gesagt, hey, wartet mal kurz. Und ich sagte, wann kommt ihr denn mal, dass wir mal quatschen können? Und wir so, ja, weiß nicht, sag uns Bescheid. Und dann brach auf einmal alles auf ihn raus. Wir standen da 1 Stunde lang, haben ihm zugehört. Er war total besoffen. Seine Lebensgefährtin, die von ihm schwanger ist, hat ihn gerade verlassen und ihm ging es so schlecht. Er hat gesagt, ich helfe immer allen und warum passiert mir das? Und da hatten wir das Vorrecht, ihm zuzuhören, ihm zu trösten. Und da haben wir auch wirklich gemerkt, dass Gott wirklich was mit ihm vorhat. Also Arturo, seine Lebensgefährtin ist mittlerweile zurückgekommen. Die erwarten innerhalb von, ich glaube, der nächsten 3 Monate ihr erstes Kind. Die wohnen halt auf der Straße. Ich weiß nicht, wie das werden soll. Und als wir sie das letzte Mal gesehen haben, haben sie gesagt, sie wollen heiraten und ob wir nicht ihre Trauzeugen sein möchten. Also das ist jetzt das, was als nächstes dran ist, wenn wir sozusagen zurückgehen nach Mexiko. Mal gucken, hoffentlich wird das was. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, sag ich mal, so eine Zusammenfassung. Das ist so ein bisschen die Highlight von diesem Jahr. Und möchte ich euch jetzt nochmal zum Schluss ganz besonders diese Gebetsanliegen mitgeben. Bitte betet für Esmeralda, dieses Mädchen, was auf meiner Hochzeit war, dass sie wirklich den Herrn findet, dass Gott uns da benutzen kann. Für Arturo, von dem ich euch gerade erzählt habe, dass er auch Jesus finden kann. Also wir haben überlegt, das ist so ein toller Mensch und das ist so ein natürlicher Leiter. Wenn der Christ wird, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles noch kommen kann. Ne? Und bitte betet dafür. Natürlich für die Wohnung in Tepito, auch für Führung in der Gemeinde. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob Josué jetzt weiterarbeiten wird in der Verwaltung, weil gibt es da ein bisschen Unterschiede mit dem, was wir gerne machen möchten, die Vision, die wir haben. Und ja, dafür betet einfach, dass Gott uns leitet. Genau, und dann möchte ich euch noch bitten, dass ihr besonders für meine Arbeit mit Lausanne betet. Das ist halt ziemlich undefiniert. Das ist jetzt nicht, du musst das und das machen. Das heißt, es war für mich in den letzten Monaten ziemlich schwer, vom Time-Management her, da das richtig hinzukriegen. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr da für mich betet, dass ich meine Zeit gut einteilen kann und dass ich halt das machen kann, was dran ist. Weil, wie gesagt, das muss ich mir eigentlich alles selber suchen, ne, und selber diese Kontakte herstellen. Genau, und dann von hier, wir fahren ja ziemlich schnell weiter, leider, und fahren wir jetzt zur Kontaktmission. Da sind wir 2 Wochen und wir machen dann einen Quali-Kurs. Das müssen alle ihre neuen Missionare machen, da freuen wir uns drauf. Und ja, bitte betet dafür, dass das nur eine gute, erfrischende Zeit wird, dass das auch gut mit der Kontaktmission, die Zusammenarbeit weiter klappt, auch mit Josué. Und ja, das ist so kurz was von mir, von uns. Guten Tag. Also es ist guten Nachmittag auf Spanisch, aber das geht ja nicht. Nach 12 ist schon Nachmittag. Ich möchte, dass wir erst zusammen beten, dass wir diese Zeit in Gottes Hände tun, dass er zu unseren Herzen redet. Danke, Herr, für diese Zeit zusammen. Danke, dass wir dein Wort studieren können. Wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass wir deine Stimme vernehmen können und dass du einfach die Kontrolle über diese Zeit hast. In Jesu Namen. Amen. Ich muss zugeben, dass die Vorbereitung von dieser Predigt ziemlich schwierig für mich war. Es war schwer für mich herauszufinden, okay, was will Gott euch jetzt heute sagen durch mich? Aber durch Gebet, Nachdenken,
¿Qué similitudes o diferencias hay entre México y Alemania?
bin ich darauf gekommen und habe darüber nachgedacht, was sind es die Ähnlichkeiten zwischen Mexiko und Deutschland. Und wie ihr wisst, ich bin aus Mexiko, wir leben in Mexiko. Und Mexiko ist ein sehr schönes Land. Es hat Mexiko hat paradiesische Strände, sehr leckeres Essen und ganz viele gute Sachen. Aber es hat auch Drogenhandel, Armut und viele andere Sachen, zum Beispiel Korruption. Und es ist sehr schwer, damit zu leben. Also was sind jetzt die Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und Mexiko? Deutschland ist ja ein erste Weltland und Mexiko ein Entwicklungsland, oder ich weiß nicht, wie man das... Genau, Schwellenland, ja. Aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, es gibt eine Not überall, egal ob in Mexiko oder in Deutschland. Gott zu lernen. Und überall gibt es Menschen. Menschen, von denen dieser Bibeltext, den wir jetzt lesen werden, redet. Von Jesaja 61, Vers 1 bis 4. Wer das aufschlagen möchte, darf gerne mitlesen. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt die gleiche Übersetzung ist. Ich lese das mal, die ich habe. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fessel werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, Herr, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Sie werden alles wiederherstellen, was vor vielen Jahren zerstört wurde und seither in Trümmern liegt. Die zerfallenen Städte, die seit Generationen Ruinen sind, bauen sie wieder auf. In diesem Text geht es, spricht Jesaja zu dem Volk Israel, was im Exil ist. Das Volk hatte keine Hoffnung, war in der ganzen Welt zerstreut. Und Gott sagt Jesaja, sag ihnen diese Worte. Was können wir von diesem Text lernen? Im ersten Vers steht,
dice la afirmación, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para traer buenas nuevas a los afligidos. Es una afirmación diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Er sagt, der Geist Gottes ruht auf mir und hat mich berufen und bevollmächtigt, die frohe Botschaft zu verkünden.
Es una afirmación fuerte y firme. Es algo que está diciendo, está en mí el Espíritu de Dios.
Ich bin da ganz sicher, dass er das verkündigen soll.
¿Y quién es este personaje? ¿Quién es esta persona?
Wer ist das, der das sagt?
Lo encontramos en Lucas, capítulo 4, versículo 18-21.
Wer ist dieser Mensch? Wir sehen den in Lukas 4.
18.
Von Vers 18, also Lukas 4, Vers 18 bis 21, sehen wir, wer diese Person ist. Und da liest Jesus genau diese Bibelstelle vor.
Y al final él solo dice,
in Vers 20 sagt Jesus, Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann, heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Da sagt er, dass er diese Prophetie erfüllt hat. Warum hat Gott Jesus gesalbt? Jesaja sagt uns warum. Um die gute Nachricht zu verkünden.
¿Y quiénes son estos afligidos en nuestra época?
Wer sind diese Armen oder die Zerbrochenen, denen diese Botschaft in unserer Zeit gegeben wird?
En México, yo podría decir, son los chavos de la calle.
In Mexiko können wir vielleicht sagen, sind das diese Obdachlosen, die wir kennengelernt
haben. Son las mujeres cargando un niño, vendiendo dulces en las esquinas.
Das sind vielleicht die Frauen, die mit einem kleinen Baby auf dem Rücken Süßigkeiten verkaufen, um ein bisschen Geld zu verdienen.
Y es algo muy visible en mi realidad.
Und das ist etwas sehr Offensichtliches, etwas sehr Sichtbares in unserem Leben in Mexiko.
Pero una vez hablando con una amiga que estudió psicología,
aber als ich einmal mit einer Freundin gesprochen habe, die Psychologie studiert hat,
y estaba trabajando en una clínica de rehabilitación para problemas de alimentarios,
und die hat in einer Klinik gearbeitet, wo es um Bulimie und Anorexie-Rehabilitation gab. Und da sind reiche Mädels hingekommen, um behandelt zu werden, weil sie zu Hause einfach nicht genug Liebe bekommen haben. Und an diesem Tag habe ich gemerkt, dass die Armen und die Verzweifelten nicht einfach nur die Armen sind und die nichts haben, sondern alle, die eine Leere in ihrem Herzen haben. Und Jesaja sagt uns genau das. Er bringt die frohe Botschaft zu den Verzweifelten. Um die Armen und die Verzweifelten zu trösten. Bei uns in Mexiko ist es, wie gesagt, sehr offensichtlich. Man sieht es jeden Tag, diese Nöte. Aber ich denke, dass das genauso auch für Deutschland gilt. Welche sind die Verzweifelten, die gebrochenen Herzens sind in Deutschland? Als wir von Amsterdam nach Schagen gekommen sind, haben wir auf dieser Zugfahrt ganz viele Jugendliche, die betrunken waren und einfach viel zu viel Alkohol konsumiert haben. Vielleicht sieht man das nicht unbedingt im Alltag, aber das deutet auf jeden Fall auf Nöte hin. Jesaja spricht zu einem Volk, das zerbrochen und war und überhaupt gar keine Hoffnung mehr hatte. Und der Bibeltext spricht auch heute noch zu einer Generation, die keine Hoffnung mehr hat. Und dass es einen Gesalbten gibt, der alles verändern kann. Dass es jemanden gibt, der frohe Botschaft verkünden möchte, der gebrochene Herzen heilen kann. Und der ist jemand, der die Freiheit ankündigt. in dieser Zeit waren das vielleicht die Sklaven, die keine Freiheit hatten.
Pero en nuestra generación también hay gente esclavizada al alcohol, esclavizada a prostitución, a pornografía.
Aber die Sklaverei heute sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Es gibt die Sklaverei des Alkohols, der Drogen. Es gibt Leute, die wirklich in Prostitution, in Zwangsarbeit versklavt sind.
Y este ungido viene también a proclamar que hay una forma diferente de vivir para ellos.
Und dieser Gesalbte kommt auch zu diesen Menschen, um ihnen zu verkünden, dass es anders geht. Und dass es auch Freiheit gibt für die, die in Gefängnissen sitzen. Als ich in El Salvador gelebt habe, bin ich öfter zu Gefängnissen gegangen, wo Minderjährige saßen.
Und es gibt eine Phrase unter den Pandillas salvadoreños, die sagt, dass es nur zwei Formen der Pandilla der Pandilla.
Und also in El Salvador gibt es halt viele Bandenkriege und da sagen sie, es gibt nur zwei Möglichkeiten, aus diesen Banden rauszukommen.
Una es muerto,
eins ist zu sterben
y otra es que te conviertas al Evangelio.
Und die zweite Möglichkeit ist, Christ zu werden.
Pero convertirse al Evangelio para ellos es renunciar a todo y cuesta mucho.
Aber Christ zu werden bedeutet, sie müssen auf alles verzichten und das ist sehr schwer für sie.
Pero en la cárcel, El Salvador,
aber in den Gefängnissen in El Salvador
mucha gente está siendo liberada por el Evangelio.
Finden viele Menschen die Freiheit durch das Evangelium.
Porque esto sigue siendo una verdad hoy en día.
Weil das ist nämlich heute immer noch wahr, so wie als Jesaja das gesagt hat. Der Gesalbte bringt Freiheit für die Gefangenen und Heilung für die gebrochenen Herzens sind. Es sagt aber auch, dass er das Jahr des ist die Zeit gekommen, dass unser Gott mit unseren Feinden abrechnet und dass er unsere Schuld erlässt.
Esto es un contraste muy interesante que a veces olvidamos mencionar cuando hablamos de proclamar el evangelio.
Und das ist ein sehr interessanter Aspekt, den wir manchmal vergessen, wenn wir vom Evangelium reden.
Uno no se puede desligar de otro.
Wir können eine nicht vom anderen trennen.
Porque al final hay esperanza.
Es gibt Hoffnung.
Pero también hay juicio para el que no cree.
Aber auch Gericht für den, der nicht glaubt.
Hablar de juicio en América Latina no es fácil.
In Lateinamerika vom Gericht zu sprechen, ist nicht einfach. Es sind Gesellschaften, die unterdrückt sind und wo es viel Korruption gab und wo die Herrschaft halt ihre Position ausgenutzt hat. Und die Leute wollen eine Nachricht der Hoffnung hören, nicht des Gerichtes.
Pero la Biblia siempre es clara en esto y nos dice hay esperanza, pero también hay esperanza para el que se arrepiente, pero también hay perdición eterna para el que no quiere arrepentirse.
Aber die Bibel sagt immer, es gibt Hoffnung, gerettet zu werden, aber es gibt auch ein Gericht für die nicht glauben.
Y el desafío es cómo presentar esta verdad en una sociedad como la mía.
Und die Herausforderung ist, wie können wir diese Botschaft vermitteln in einer Gesellschaft, so wie in meiner zum Beispiel.
Pero en Alemania es el mismo desafío.
Und in Deutschland ist es doch genauso, oder?
En una sociedad que vive bien, en una sociedad donde yo puedo conseguirlo todo.
In einer Gesellschaft, in der man gut leben kann, in der man so viel erreichen kann, wenn man möchte.
En donde todo depende de mí. In der,
wo es so scheint, als dass wir alles selber machen können. Warum sollten wir uns für jemanden, der interessiert, der uns richten will? Wie können wir die gute Nachricht auf eine relevante Art und Weise vermitteln, hier in Deutschland und in Mexiko? Das ist eine Herausforderung, der wir uns nicht nur wir heute stellen müssen, sondern es ist eine Herausforderung, die sich die Gemeinde Jesu schon immer in der Geschichte stellen musste. Wir haben viele Beispiele, viele Leute wie zum Beispiel Paulus, die das zu anderen Zeiten gemacht haben. Und manchmal haben wir Angst davor, diese Wahrheiten zu verkünden. Und natürlich werden wir das nicht auf die Art und Weise machen und sagen, du bist ein Sünder, du gehst in die Hölle. Und da müssen wir einfach Gott um Weisheit bitten. Wie können wir diese Nachricht vermitteln? Wie können wir den Leuten das sagen, ohne einfach nur zu sagen, du bist ein Sünder und du kommst in die Hölle, sondern wirklich die ganze Nachricht vermitteln?
Hay un mensaje de esperanza que el ungido trajo. Ven a traer salvación, vino a traer buenas nuevas, libertad.
Es gibt eine Nachricht der Hoffnung, die dieser Gesalbte bringt. Er bringt Freiheit, er bringt Heilung.
In Juan, en algún versículo de Juan, Juan 3:17, dice que la luz vino y la gente prefirió más las tinieblas que la luz y por eso hay condenación, ¿no?
In Johannes 3, Vers 17 steht, dass das Licht gekommen ist, aber die Leute haben die Dunkelheit vorgezogen und deswegen kommt das Gericht. Aber das Licht ist da. Und die Herausforderung für uns ist, dieses Licht dieser Generation zu vermitteln.
Porque después de esta parte donde dice vino a proclamar el mensaje del día favorable y el día de venganza.
Weil nachdem Jesaja sagt, dass er den Tag der Rettung und den Tag des Gerichtes ankündigt, da steht dann aber auch, dass er gekommen ist, um die Trauernden zu trösten. Und es gibt viele Leute, die trauern in dieser Zeit. Zum Beispiel diesen jungen Mann, Arturo, den wir im Park getroffen haben, von dem ich euch erzählt habe. Er hat geweint, als er uns von seiner Geschichte erzählt hat und alles, was sein Vater ihm angetan hat. Ein 40-jähriger Mann, der auf der Straße wohnt und alles Mögliche mit seinem Leben hätte machen können, stand da vor uns und hat geweint. Und das Einzige, was wir machen konnten, wir konnten ihm nur sagen, Gott will dich trösten. Wir können es nicht. Aber Gott kann das. Und vielleicht gibt es hier in Deutschland viele, die leise zu Hause weinen. Und vielleicht ist ihre Art, ihre Trauer auszudrücken, mit Drogen. Ihr wisst es besser als ich, wer hier in Deutschland weint. Ich komme nicht hierher, ich weiß nicht, wie die Sachen hier
sind.
Aber es gibt eine Wahrheit, und das ist eine Wahrheit, die gilt genauso in Mexiko wie in Deutschland. Es gibt jemanden, der alle Trauernden trösten möchte. Jemanden, der ihre Trauer in Tanz umwandeln möchte. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit dem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid.
Este es un mensaje que no podemos callarnos en ningún momento.
Dies ist eine Botschaft, die wir nicht einfach für uns behalten können.
Yo sé que yo no, bueno, en las conferencias estudiantiles escuchaba de la realidad en Europa sobre cómo era el desafío de predicar el evangelio.
Als Student habe ich auf vielen Konferenzen davon gehört, welche große Herausforderung es ist, das Evangelium in Europa zu verkündigen. Und dass es manchmal 8 oder 10 Jahre dauert, bis einer wirklich anfängt, mit Jesus zu gehen. Aber diese 8 oder 10 Jahre lohnen sich. Es lohnt sich, diese Zeit zu investieren, dass die Leute Gott kennenlernen. Es lohnt sich, überall auf der Welt. Denn diese Botschaft können wir nicht für uns behalten. diese Botschaft darf nicht einfach nur irgendwo versteckt in einer Prophetie von Jesaja bleiben.
Porque hay alguien que vino a traer libertad.
Denn es ist jemanden gekommen, der Freiheit bringt.
Porque hay alguien que vino a consolar al que llora.
Es ist jemanden gekommen, der die Trauernden tröstet.
Y ese alguien se llama Jesús.
Und dieser Mensch heißt, oder diese Person heißt Jesus.
Y Jesús vino a proclamar el año agradable.
Und Jesus ist gekommen, um das gute Jahr des Herrn zu verkünden.
Y Pablo siguió proclamando el año agradable y el día de juicio también.
Und das hat Paulus auch weiterhin gemacht. Und er hat das gute Jahr des Herrn verkündet, aber auch das Gericht. Und viele Leute in der Geschichte der Gemeinde Jesu haben diese Botschaft verkündigt, egal wie viel es sie gekostet hat. Nicht dafür, dass eine Person oder eine Gemeinde oder eine Denomination die Ehre dafür einkassiert.
Sino como dice Isaías, versículo 3,
sondern so wie Jesaja im Vers 3 sagt.
Es para que el nombre del Señor sea glorificado.
Es ist, geht darum, dass der Name des Herrn verehrt wird.
Todo lo que hacemos es para que su nombre sea glorificado.
Alles ist dafür, dass sein Name verherrlicht wird.
Y no podemos callar este mensaje.
Und wir können diese Botschaft nicht für uns behalten.
Porque su nombre necesita ser glorificado en todo el mundo.
Weil sein Name muss in der ganzen Welt verherrlicht werden.
Y entonces, cuando la gente comprenda esto,
und wenn die Leute das verstehen,
pasará el versículo 4.
Dann wird das passieren, was in Vers 4 steht. Sie werden alles wiederherstellen, was vor vielen Jahren zerstört wurde und seither in Trümmern liegt. Die zerfallenen Städte, die seit Generationen Ruinen sind, bauen sie wieder auf. Die Wiederherstellung.
Una imagen muy bonita.
Es ist wirklich ein sehr schönes Bild.
Una imagen que América Latina
ein Lateinamerika
necesita ser una realidad.
Eine Wirklichkeit werden muss.
Necesitamos que haya una reedificación.
Wir brauchen Wiederherstellung
una restauración en nuestra sociedad.
In unserer Gesellschaft.
Que vive sumergida en tantas cosas tristes.
Einer Gesellschaft, die so viele traurige Sachen erleben muss.
Pero también en Alemania, en Europa, necesitan restaurar y reedificar.
Aber auch in Deutschland muss Wiederherstellung passieren.
Que tienen de ser una iglesia que envió muchos a predicar el evangelio.
Diese schöne Geschichte, die ihr habt, wo so viele Missionare aus Europa in die Welt gesandt wurden, um die frohe Botschaft zu verkünden.
La historia de la iglesia que había en este lugar.
Und die Geschichte der Gemeinde Jesu, die hier es hier in Europa gab und gibt.
Y no dejar que las iglesias se transformen en bares o en bibliotecas.
Und nicht zulassen, dass Kirchen einfach nur in Bars und Restaurants umgebaut werden.
Sino que el nombre de Jesús se siga proclamando en esta tierra.
Sondern dass der Name Jesu weiterhin verkündigt wird in diesem Land, auf diesem Kontinent.
Porque Jesús vino a cumplir esta profecía.
Jesus ist gekommen, um diese Prophetie zu erfüllen.
Y es una palabra que la gente necesita escuchar.
Und das ist eine Nachricht, das ist eine Botschaft, die die Menschen hören müssen.
Que hay alguien que vino a consolar.
Es ist jemand gekommen, der ist gekommen zu trösten,
que vino a vendar,
zu heilen.
Y que hay buenas nuevas,
und dass es eine frohe Botschaft
gibt
für die, die verzweifelt sind.
Porque si no va a llegar el día del juicio.
Weil wenn wir das nicht tun, dann wird der Tag des Gerichtes kommen.
Y ya no habrá más esperanza.
Und dann wird es keine Hoffnung mehr geben.
Vamos.
Wir werden beten.
Señor, te damos gracias.
Danke, Herr.
Por esta palabra.
Für dieses Wort.
Es una palabra que nos llena de esperanza.
Es ist ein Wort, das uns Hoffnung gibt.
Pero también nos desafía, Señor, a seguir predicando y viviendo como si esto fuera el último chance que tenemos.
Aber es ist auch ein Wort, das uns dazu herausfordert, so zu leben, dass es, als ob es wirklich, oder dass es wirklich wahr ist, dass sich das in unserem Leben sieht, dass man es in unserem Leben
Señor,
sieht.
Gracias por esta iglesia.
Danke für diese Gemeinde, Herr.
Da ideas nuevas, frescas.
Gib ihnen neue, frische Ideen,
de cómo seguir predicando tu palabra en esta sociedad.
Wie sie dein Wort weiterhin in dieser Gesellschaft verkündigen können.
Sé que no son los mismos modelos que en América Latina.
Ich weiß, es ist vielleicht nicht die gleiche Art und Weise, wie in Lateinamerika ist.
Pero tú tienes tus formas para ganar gente, para que la gente te conozca aquí, Señor.
Aber du weißt, wie du die Menschen hier erreichen kannst.
Que tu nombre predomine sobre todos los nombres que pueda haber en estos lugares.
Möge dein Name wirklich der größte aller Namen sein in all diesen Orten.
Que la gente pueda venir.
Dass die Leute kommen.
A rendir su vida delante